Reisen.
Ja, und wir sind heute in Domradio Reisen unterwegs im Frankenland, also zwischen Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Würzburg. Wir radeln mitten durch Laub- und Nadelwälder und romantische Dörfer. Mittelgebirge wie Spessart, Frankenwald, Odenwald und Steigerwald prägen die Landschaft. Das Ganze ist auch bekannt unter dem Oberbegriff Fränkische Schweiz. Und da fragen wir mal nach, was hat denn eigentlich die Fränkische Schweiz mit der echten Schweiz gemeinsam? Und wir erzählen Ihnen auch, warum Biertrinker bzw. Bierinteressierter im Frankenland richtig aufgehoben sind. Aber natürlich fangen wir hier im Domradio unsere Reise ins Frankenland mit einem Besuch im Kloster an. Schön, dass Sie mitreisen. Ich freue mich drüber und mein Name ist Heike Sikoni. Wir sind ja heute in Domradio Reisen unterwegs im Frankenland und da beginnen wir mit einem Besuch bei einem der großen bekannten Klöster in Deutschland. Wir nehmen Sie mit in die Abtei Münster-Schwarzach, eine knappe halbe Stunde von Würzburg entfernt. Bekannt ist Münster-Schwarzach durch die wuchtige Kirche, die den Reisenden schon aus der Ferne auf das Kloster am Main aufmerksam macht. Bekannt ist sie auch durch Persönlichkeiten wie Pater Anselm Grün, dessen spirituelle Ratgeberbücher viel gelesen werden. Zum Kloster gehören unter anderem ein Gymnasium, ein Verlag, ein großer Fährhandel, Landwirtschaft, natürlich ein Buchladen, eine Bäckerei und auch eine Metzgerei und außerdem mehrere Gäste- und Seminarhäuser. Als die Kirche in den 1930er Jahren gebaut wurde, da gehörten zum Kloster Münster-Schwarzach mehrere hunderte Mönche. Heute sind es noch über 140, rund 60 von ihnen leben und arbeiten aber in Lateinamerika, Afrika und Asien. Denn die Mönche von Münster-Schwarzach sind Missionsbenediktiner. Der Orden der Benediktiner wird abgekürzt mit OSB, das steht für das lateinische Ordo Sancti Benedicti. In Münster-Schwarzach, da steht das aber für was ganz anderes und das wiederum sagt sehr viel aus über das Kloster.
Wir haben ja hinter unserem Namen noch so drei Buchstaben, OSB. Und das bedeutet auch, sie bauen. Ich habe Münster-Schwarzach noch nie erlebt, ohne irgendwo eine Baustelle zu haben.
Erzählt Bruder Thomas Morus, der mit großer Begeisterung durch sein Kloster Münster-Schwarzach führt. In der fast tausendjährigen Geschichte war Münster-Schwarzach immer von großen Baustellen und Aufbruch geprägt, aber auch von Niedergang und Zerstörung. Die heutigen Missionsbenediktiner sind gerade mal 100 Jahre hier. Von früheren Epochen sind nur wenige Kunstwerke oder Bauten erhalten, so im Vorraum der heutigen Kirche die Kopien zweier Barockgemälde.
Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man hier zu uns reinkommt, die wenigsten wissen das, dann begegnet man erstmal zwei Schmuckstücken aus der alten Zeit, bevor man in die Kirche geht. Jetzt können wir in die Kirche marschieren.
Vier Kirchen standen hier im Laufe der Jahrhunderte. Sie erzählen zugleich die Geschichte des Klosters. Im 8. Jahrhundert, zur Zeit Karls des Großen, sind es zunächst Ordensfrauen, die hier siedeln und eine Holzkirche bauen. 100 Jahre später verlassen sie den Ort, Benediktinermönche folgen. Im 10. Jahrhundert erlischt das Klosterleben erstmals, doch schon bald folgt eine neue Blüte und 1066 wird die zweite Kirche, eine romanische Basilika, vollendet. In den folgenden Jahrhunderten, so auch im Dreißigjährigen Krieg, wird das Kloster häufig zerstört. Dann aber im 18. Jahrhundert wird die Abtei komplett erneuert. Balthasar Neumann, berühmter Architekt des Barock, baut für das Kloster seine erste große Kirche.
Wir haben alte Zeichnungen von der Neumannkirche und auch ein Modell ist da, wo man sieht, was das für ein gewaltiges Bauwerk war. Also wenn wir die Kirche heute hier hätten, dann hätten wir jeden Tag bestimmt zig Busse, die nur wegen der Kirche kämen.
Aber gerade mal 60 Jahre kann die neue Kirche nur genutzt werden. 1803 wird das Kloster ein Opfer der Säkularisation. Die Mönche müssen alles aufgeben. Ein Blitz schlägt später ein. 1825 wird die Barockkirche abgebrochen und fortan als Steinbruch benutzt.
Bis dann 1913 die Missionsbenediktiner von St. Ottilien, die hier in Franken eine Niederlassung suchten, hier angefangen haben und haben sich Gedanken gemacht, das könnten wir kaufen. Und im Laufe der Jahre wuchs die Gemeinschaft immens. Wir haben Zahlen von 436 Mönchen hier in Münster-Schwarzach.
Und so entsteht die letzte große Kirche, wie sie noch heute das Bild von Münster-Schwarzach prägt. Es ist allerdings die Zeit der Nationalsozialisten, die den Kirchbau immer wieder stoppen. Ständig eilen die Mönche nach Berlin, um den Weiterbau zu erwirken. Ein Jahr vor dem Krieg, 1938, wird die Kirche von Albert Bosslet dann doch fertig. Ein nach außen trutziger Bau, der an romanische Kirchen erinnert und dessen schlichte, runde Formen im Innern auch etwas Beruhigendes haben. Wenig lenkt in dieser großen Kirche ab und der Blick geht weit nach vorn.
Und das Auge wird praktisch genommen vorne von dem Christus Salvator. Also Christus, der Auferstandene mit den ausgebreiteten Händen und den Wundmalen. Und ich weiß, also dieser Christus, wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, da hängt ja ein Guru da vorne, ja, so mit den langen Haaren und so. Aber im Lauf der Zeit wird er einem doch dann, weil man jeden Tag dort betet, wird er griffiger. Und diese Haltung der ausgebreiteten Hände, sage ich immer, das bedeutet zweierlei. Das eine ist, geht hinaus. Also ich sende euch, ja, ich schicke euch weg. Und das Zweite ist, wenn man zurückkommt in Heimaturlaub oder überhaupt, dass er sagt, du, ich nehme dich an mein Herz.
So schauen die Mönche von Münster-Schwarzach auf ihren Christus, denn ihr Leben ist vor allem von der Mission geprägt. Bruder Thomas Morus war 18 Jahre in Tansania, zunächst nur als weltlicher Entwicklungshelfer, dann aber trat er dort in den Orden ein. Heute kümmert er sich daheim in der Missionsprokura der Abtei um die Vernetzung der weltweiten Aktivitäten, kümmert sich um Hauszeitschrift und Fotoarchiv und vieles mehr. Und er hütet die Schafe. Hinter den Werkstätten der Bullenzucht und den Lagern des Fährhandels, dort wo die Felder des Klosters beginnen, steht der kleine Stall.
Ja, hallo! Ja! Oh! Oh, schön! Es ist noch gar nicht Futterzeit. Da kann ich euch. Ich kann euch ein bisschen was geben. Ein bisschen was. So, das ist jetzt ein kleines Kraftfuttergemisch. Vorsicht. So. Jetzt und mit einem Schlag ist es ruhig. Ja, außer die zwei, die da drüben sind.
Die Glocken der Abtei läuten zum Mittagsgebet. In der Kirche beten auch die Gäste mit, die allein kommen oder an Kursen teilnehmen. Gut 160 Gäste kann das Kloster in 5 Häusern unterbringen. Bruder Thomas Morus aber zeigt am Ende des Klosterrundganges begeistert auf einen Gebäudetrakt, der noch aus der Barockzeit von Balthasar Neumann stammt und so gar nicht für Gäste bestimmt war. Eine Wassermühle.
1749 fertiggestellt. Da waren 3 Wassermühlräder, da war über Wasserkraft Elevatoren, die das Getreide in den ersten Stock geschafft haben. Da waren hier Pferdeställe und für die Reitburschen Unterkünfte. Ja. Heute ist ein Festsaal drin für uns. Oben drüber ist Bibliothek, da ist nochmal Buchbinderei und nochmal Gemeinschaftsräume. Das lasse ich mir wirklich eingehen als einen wunderschön gestalteten Bau.
Bruder Thomas Morus hat meinem Kollegen Stefan Quelitz die Abtei Münster-Schwarzach gezeigt. Das Kursangebot der Abtei, das finden Sie übrigens im Internet unter abtei-münster-schwarzach. Das aktuelle Programmheft wird Ihnen dann auch zugeschickt. Und wir werden gleich ein kleines bisschen sportlicher. Wir schwingen uns auf das Fahrrad und machen eine Tour am Main entlang. In Domradio Reisen sind wir heute ja unterwegs im Frankenland und jetzt am Ufer gesagt, genauer gesagt und zwar am Main entlang. Der Weiße und der Rote Main, die kommen ja aus dem Fichtelgebirge und dann in Kulmbach, da fließen sie zusammen. Und von Kulmbach bis zur Mündung in den Main ist die Strecke flach. Man kann also auch gut den Main aufwärts radeln, das Gefälle ist nicht der Rede wert. Das hat aber den Vorteil, dass man ab Schweinfurt Rückenwind hat, meint jedenfalls Regine Heim. Die ist in Aschaffenburg aufs Rad gestiegen und dann Richtung Kulmbach geradelt. Das sind etwa 430 Kilometer. Und da nimmt sie uns jetzt ein Stück mit.
Der Radweg führt meist direkt am Fluss entlang, auf alten Treidelwegen und dem Deich. Ab und zu stürzt das Wasser über ein großes Wehr. Doch viele Staustufen regulieren den Wasserstand und machen den Main behäbig wie eine lange Reihe von Seen. Wir kommen in die ersten Winzerdörfer und machen Rast in einer Heckenwirtschaft. Das, was anderswo Straußen- oder Besenwirtschaft heißt. Die Winzerin Angelika Blank betreibt so einen Weingarten in Homburg.
Heckenwirtschaft, das ist noch vom Karl den Großen. Seine Untertanen mussten Steuern bezahlen und er hat den Winzern aber erlaubt, eine gewisse Menge selber zu vermarkten. Und damit der nicht gesehen hat, wie viel Wein da wirklich rausgeht, haben die das hinter den Hecken gemacht.
Rote Felsen begrenzen hier das Maintal, Buntsandstein. Kurz vor Würzburg werden die Felsen weiß, Muschelkalk. Die Felswände speichern viel Wärme für die Rebstöcke. Der Würzburger Stein ist der größte zusammenhängende Weinberg Deutschlands. Schon Goethe soll den dort gekelterten edlen Tropfen geschätzt und in seinem Spitzenjahr 900 Liter bestellt haben. Gegenüber der Altstadt auf der anderen Mainseite steigen wir mit Anja Kromczynski einen steilen Fußweg hoch zur Festung Marienberg. Die war Sitz der Würzburger Fürstbischöfe. Durch eine unscheinbare Tür gelangen wir in eine kleine Kirche mit 4 Meter dicken Wänden.
Ja, man spricht von unserer Marienkirche als der ältesten Kirche nördlich der Donau und östlich des Rheines. Eine ursprüngliche Wehrkirche, die auch Grablege der Würzburger Fürstbischöfe war. Man sagt, dass sie bereits 706 geweiht worden ist.
Die Festung ist zwar groß und beeindruckend, doch Weltkulturerbe wurde die Residenz der Fürstbischöfe unten am Rand der historischen Altstadt. Diese Residenz hat etwas Besonderes, ein weites Deckengewölbe über dem Treppenhaus. Gebaut vom berühmten Balthasar Neumann und bemalt von einem der berühmtesten Venezianer seiner Zeit.
Das größte zusammenhängende Deckengemälde der Welt mit 677 Quadratmeter bemalter Deckenfläche, gemalt von Giovanni Battista Tiepolo. Das Thema sind die 4 Erdteile.
Wir radeln weiter stromaufwärts vorbei an Weinbergen, durch Winzerdörfer und Fachwerkstädtchen. Bei Volkach windet sich der Main zur Schleife. Steigerwald und Spessart halten kalte Winde ab, sodass hier das größte fränkische Weinbaugebiet entstand. Neben den bekannten Weinen wächst in Franken und nur hier auch ein Rotwein namens Domina, die Winzerin Martha Gehring.
Die Domina, also wir Franken sagen, das ist ein richtiges Maulvoll Most. Hat auch eine sehr tief dunkelrote Farbe und ein eher südländischer Typ an Wein.
Weinbergswanderungen werden angeboten, man kann Kanu fahren und die Biotope erkunden, die als Altmainarme nach der Begradigung neben der Fahrrinne übrig geblieben sind.
Altstücke links und rechts vom Kanal, das sieht man noch heute. Und dann halt das Stück ab Volgach bis Gerlachshausen, bis zur Schleuse wieder, das komplette Stück Altmain. Das ist so belassen, wie es früher mal war.
Ja, was war da? Oh, wir sinken.
Jawohl!
Jawohl.
Eine Bootsschleuse bringt uns vom ausgebauten Main 3 Meter tiefer in den Altmain. Hier treiben uns Stromschnellen voran. In Bamberg ist es dann aus mit dem Wein. Hier beginnt Bierfranken. Allein in Bamberg gibt es 9 Brauereien. Bei Bamberg zweigt der Main-Donau-Kanal ab und nimmt die großen Schiffe mit. Wir folgen weiter dem Lauf des Maines, der nun als recht kleines Flüsschen dahin plätschert nach Kulmbach. Bis dahin, wo sich der rote und der weiße Main treffen.
Und wir haben es jetzt gerade schon gehört, da beginnt das Bierland. Das wird uns nachher auch nochmal beschäftigen, die besondere Beziehung des Frankenlandes zum Bier. Aber erstmal denken wir mal darüber nach, das war jetzt eben eine relativ flache Strecke am Main entlang. Das ist natürlich nicht überall so. Es ist ja nicht von ungefähr, dass das Frankenland in Teilen auch Fränkische Schweiz heißt. Das ist kein Zufall und da reden wir gleich mal drüber in Domradio Reisen. Wer auf der Autobahn Richtung Bayern fährt, den führt diese Autobahn an Würzburg vorbei, der 6. Stadt Bayerns. Von Weitem schon sieht man die Festung Marienberg über dem Main thronen. Ihr gegenüber liegt die Altstadt Würzburg, die in den letzten Kriegswochen zu 95% zerstört worden ist. Und doch wirkt die Stadt nicht wie eine wiederaufgebaute Kulisse, sondern wie ein bunter Strauß früherer Baustile. Das Erbe von Barock-Baumeister Balthasar Neumann wird bewahrt. Heinz Schindler hat das bei einem Spaziergang durch Würzburg mit Gästeführer Julius Goldmann erfahren.
Also am besten beginnt man im Stadtzentrum. Ist sehr einfach zu finden. Da, wo sie vier Türme auf einem Haufen haben, da befindet sich der Würzburger Dom. Und nebendran noch eine Kuppel. Und das ist der Orientierungspunkt. Da fängt man am besten an. Läuft von dort aus an die nächsten Sehenswürdigkeiten. Und am schönsten fängt es sich natürlich am Marktplatz an, weil man dort auch entsprechend die Cafés benutzen kann zu Beginn der Führung oder der Tour, die man selber dann unternimmt.
Folgt man dem Tipp von Gästeführer Julius Goldmann, so lässt man bei Kaffee und Kuchen den Blick über die pittoreske Rokoko-Fassade des Falkenhauses am Marktplatz gleiten, bevor man dann die Würzburger Altstadt erkundet und gleich wieder stehen bleibt in der Marienkapelle der Stadtkirche aus dem 16. Jahrhundert.
Für die Stadt Würzburg ist diese Kirche natürlich ganz nett, weil sie geschmückt ist über Jahrhunderte durch die verschiedensten Künstler. Also man hat zunächst mal viele Skulpturen auf den Tympanons, von denen man nicht genau wissen, wer sie geschaffen hat. Wir haben die Figuren, die drumherum geschmückt sind, die 12 Apostel und Adam und Eva, die zwei Nackerten, wie die Würzburger sagen. Heute würde man sie nicht unbedingt als nackt bezeichnen mit dem Feigenblatt, also das Wichtigste ist ja verdeckt. Nicht? Aber man muss sagen, für das Jahr 1505 natürlich schon sehr gewagt. Ne?
Ein Werk aus der Schule Tilman-Riemenschneider findet sich ebenso in der Marienkapelle wie das Grab von Barockbaumeister Balthasar Neumann. Lange vor seiner Zeit gab es schon die erste Brücke über den Main, die optisch an die Karlsbrücke in Prag erinnert.
Das liegt hauptsächlich daran, dass man sich diese Brücke ähnlich vorstellen muss von ihrer Erscheinung, von ihrer äußerlichen, weil natürlich rechts und links der Hauptstraße, die so darüber führt, lauter Figuren aufgestellt sind aus Sandstein, die natürlich alle in irgendeinem Bezug zu dieser Stadt stehen.
Die Heiligen der Stadt flankieren den Rundumblick auf die Festung Marienberg, den mäandrierenden Main, die Weinhänge an seinen Ufern und die Altstadt mit dem Kiliansdom. 106 Meter ist er lang, das Licht bricht sich in seinem Altarraum, der Besucher verliert sich in dieser Dimension und in den Baustilen.
Man wird hier von der Romanik ins Barock geschmissen, ja, hier sind diese ganzen Dukaturen, die uns überwölben in luftiger Höhe, die gehen noch zurück auf die Zeit Balthasar Neumanns und zuvor vor allem. Das, was heute wieder romanisch wirkt, also was heute am ältesten aussieht, ist aber de facto das, der jüngste Teil. Das ist nämlich genau das, was man nach dem Krieg wieder hat rekonstruieren müssen.
95% der Würzburger Altstadt waren zerstört und doch läuft man heute nicht durch eine Kulisse, sondern durch eine lebendige Stadt zwischen Main, Weinbergen und ihrem Weltkulturerbe, der Residenz.
Es ist natürlich einfach diese spezielle Kombination aus italienischer Architektur, französischer Architektur, dieser Brücke natürlich, die auch einmalig ist in dieser Konstruktion, der Prospekt hinauf zur Festung, die über unserer Stadt thront, allein die ganze topografische Situation mit all dem gepaart, gibt natürlich ein ganz besonderes Stadtbild, das eben typisch würzburgisch ist.
Und wir gehen gleich raus aus der Stadt. Es geht mehr um eine Landschaft in Domradioreisen. Wir reden nämlich mal über die Fränkische Schweiz und wie sie eigentlich zu ihrem Namen gekommen ist. Wir sind ja heute unterwegs in Domradioreisen im Frankenland und ein Teil des Frankenlandes, der wird auch Fränkische Schweiz genannt. Und da fragen wir uns heute mal laut, warum denn eigentlich und was haben denn die Fränkische Schweiz und die echte Schweiz eigentlich gemeinsam und was nicht? Und darüber spreche ich jetzt mit Angela Nitsche, die einen Wanderführer über die Fränkische Schweiz geschrieben hat. Hallo Frau Nitsche.
Hallo.
Ja, wie kommt das denn eigentlich, dass die Fränkische Schweiz überhaupt den Beinamen Schweiz gekriegt hat?
Ach, das waren ganz findige, im Prinzip schon Tourismusleute. Aber ganz früh im 19. Jahrhundert gab es einen Herrn, der bereits einen Reiseführer über die Fränkische Schweiz geschrieben hat. Und weil er eben kurz vorher in der Schweiz war und gewisse Ähnlichkeiten festgestellt hat, hat er der Fränkischen auch gleich das Attribut Schweiz verliehen.
Das war natürlich eine super Idee, aber da müssen wir jetzt natürlich mal drüber sprechen, über den Vergleich der Fränkischen Schweiz mit der echten Schweiz. Fangen wir doch mal an mit der Landschaft. Wie sieht es denn da mit Bergen aus in der Fränkischen Schweiz? Kann die da mithalten?
Naja, mit den grandiosen Monte Rosa-Massiven und Ähnlichem kann die Fränkische Schweiz selbstverständlich nicht mithalten. Was anderes ist das Material. Das Material in der Fränkischen, das ganz oben die schönen Formen ausbildet, das ist Kalkstein. Kalkstein und Dolomit, und das finden Sie natürlich auch in der Schweiz. Deshalb ist rein geologisch dieser Vergleich von der großen mit der kleinen Verwandten nicht ganz unrichtig.
Aber wie sieht dann das Gebirge aus in der Fränkischen Schweiz? Ist das trotzdem auch zwar ein bisschen niedriger als in der Schweiz, aber sehr zerklüftet und wild oder eher hügelig?
Das ist jetzt ein bisschen komplizierter zu erklären. Die Fränkische Schweiz war früher ein Meer, das sich einfach peu à peu immer wieder in Schichten abgesackt hat. Das heißt, oben ist die Fränkische Schweiz flach oder leicht gewellt. Und alles, was uns als Gebirge vorkommt, es wurde von den Flüssen ausgegraben. Das heißt, es wurde ausgefurcht. Das heißt, die Fränkische Schweiz ist kein Gebirge, das sich erhebt, sondern eine Landschaft, die sich eingetieft hat.
Ah, und was bedeutet das dann für den Vergleich jetzt beim Wandern? Es ist, würde ich jetzt mal vermuten, als Laie weniger hoch und weniger anstrengend und vielleicht ein bisschen weniger Panorama.
Naja, es ist sehr viel weniger anstrengend und sehr viel weniger hoch. Diese Schichten, die Sie erwandern beim Unterwegssein, das sind immer so Abschnitte von 100 Meter Blöcke. Und Sie laufen ungefähr, es gibt 2 bis 3 dieser Blöcke in der Gegend. Das heißt, Sie haben eigentlich immer nur Aufstiege, und ich finde das für uns Wanderer sehr bequem, von ungefähr 10 Minuten Länge. Und dann wird es wieder ziemlich lässig.
Und kommen wir mal zur Kulinarik. Schweiz, da denken wir an Käse. Was ist typisch für die Fränkische Schweiz, wenn ich dann beim Wandern einkehre?
Die Fränkische Schweiz ist eine sehr rustikale Gegend. Milchwirtschaft war jetzt da nicht besonders verbreitet. Das heißt kein Käse, aber sehr viel Wurst. Sie bekommen sehr viel Wurst. Sie bekommen natürlich alles Mögliche aus Schwein. Das bekannteste ist das Schäufele, eine ziemlich knusprige Schweineschulter. Zur Wurst gehört natürlich Brot. In der Fränkischen Schweiz gibt es wirklich fantastische Brotsorten. Kulinarisch immer ganz wichtig in Oberfranken ist das Bier. Das ist ja schließlich die Region mit der höchsten Brauereidichte. Und dann aus den Flüssen kommen die Forellen und die Bachsaiblinge. Und wir haben natürlich auch ein paar vegetarische Köstlichkeiten, allen voran Obst. Die Fränkische Schweiz ist, glaube ich, das größte Kirschanbaugebiet in ganz Europa. Und da wächst aber nicht nur Obst, da wachsen auch Birnen, da wachsen Äpfel, da wachsen Zwetschgen oder Pflaumen. Und dieses Obst sorgt natürlich für den Wanderer dafür, dass gerade im Frühjahr die ganze Gegend mit wunderbaren Blüten bedeckt ist.
Und einen Vergleich müssen wir ja auch noch machen. Die Schweizer gelten ja gelten als langsam. Was sagt man dem fränkischen Schweizer denn so nach?
Ah ja, der fränkische Schweizer versteht sich natürlich nicht als Schweizer, sondern als Franke. Also er würde als Schweizer höchstwahrscheinlich mit großen Augen sie angucken. Und es ist so, die Franken sind auch sehr gemütliche Leute. Also besonders hektisch wird es im Urlaub da nicht zugehen. Aber sie sind sehr aufgeschlossen, sie sind gastfreundlich und freuen sich wirklich über Besuch.
Und die Kosten jetzt mal als letztes. Die Schweiz ist eigentlich ja fast unbezahlbar. Wie sieht's aus in der Fränkischen Schweiz?
Ja, das ist das glückliche Gegenteil der richtigen Schweiz. Die Fränkische Schweiz ist ausgesprochen preiswert. Also im internationalen wie im nationalen Vergleich. Was gerade jetzt wenn man Urlaub mit Familie macht, wirklich ein super gutes Argument ist.
Und mal abgesehen jetzt von den Ähnlichkeiten und den Unterschieden, wenn ich jetzt in die Fränkische Schweiz fahre, die Obstbaumblüte ist ja vorbei, aber wie präsentiert sich denn jetzt die Landschaft gerade?
Also die Obstbaumblüte ist vorbei, aber wenn Sie sich noch ein bisschen beeilen, dann erwischen Sie jetzt im Moment gerade die Orchideen. Dadurch, dass wir sehr viel Buchenwälder haben, haben wir zum Glück auch sehr viel Orchideen. Es gibt ganz viele einheimische Orchideenarten. Es ist im Moment, blühen die Wiesen, wenn sie noch nicht abgemäht sind. Ich schaue heute mal raus. Und sie erleben einfach Kulturlandschaft, und zwar kleinräumige. Es gibt bei uns keine mammutgroßen Felder, bis vielleicht oben auf dem Plateau. Sie erleben wirklich so einen Flickenteppich, wie Sie ihn vielleicht noch von Bildern von früher kennen.
Und jetzt haben Sie selber ja einen Wanderführer mit 35 Wanderungen geschrieben. Also Sie sind viel zu Fuß unterwegs. Ist das Ihrer Meinung nach auch die beste Art, die Region kennenzulernen?
Mit Sicherheit. Sie können natürlich auch gut mit dem Fahrrad rumkommen, aber wenn Sie die Landschaft wirklich erleben möchten und ein bisschen so reinspüren möchten in die Natur und auch in die Geologie und in die Geschichte, da ist zu Fuß laufen fantastisch. Oder Sie können auch Kultur erfahren. Sie können auf einem der alten Wallfahrer- oder Pilgerwege laufen, die Fränkische wirklich ziemlich dicht durchziehen.
Die Fränkische Schweiz lohnt sich auf jeden Fall zum Wandern, sagt Angela Nietzsche. Sie hat einen Wanderführer geschrieben, der durch die Fränkische Schweiz führt. 35 Wanderungen. Erschienen ist das Ganze im Michael Müller Verlag und kostet 14,90 Euro. Und jetzt wissen wir auch, wie der Unterschied ist zwischen der Fränkischen Schweiz und der Schweiz, Frau Nietzsche. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Und wir sind ja heute in Domradio Reisen unterwegs im Frankenland, aber aus aktuellem Anlass, da sind wir jetzt mit der Sehnsuchtsmusik unterwegs in Frankreich, dem Land, in dem heute die Fußball-Europameisterschaft beginnt. Daniel Hauser nimmt uns mit.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Sie nennen Georges Brassens und Jacques Brel als ihre Einflüsse, aber in einem Atemzug auch Bob Marley oder Rockbands wie die Red Hot Chili Peppers. Dementsprechend vielfältig klingt die Musik von Boulevard Désert. 9 Musiker aus dem Süden Frankreichs, die immerhin schon seit 12 Jahren ihre Mixtur aus Chanson und Rock zelebrieren. Für einen Grammy waren sie schon mal nominiert, aber in erster Linie sind sie in der alternativen Szene Frankreichs bekannt. Das ändert sich jetzt vielleicht, denn auf ihrem 3. Album singt auch Frankreichs derzeit größter Musikstar mit, die Pariserin Sass. Demain de bon matin von Boulevard Désert und Sass.
Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur. Je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois. Pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte.
Unser Ziel in Domradio Reisen nennt sich auch Heimat der Biere, das Frankenland. Und jetzt im Sommer, da gehen die Franken nicht in den Keller, sondern auf den Keller. In Felsenkellern wurde nämlich früher außerhalb der Städte das Bier während der warmen Monate kühl gelagert. Schnell kam man dann da auf die Idee, es auch gleich vor Ort unter dem Schatten spendenden Bäumen auszuschenken. Und trinken tun die Franken dann nicht Pilz oder Kölsch. Die unterscheiden zwischen Einfachbier, Vollbier und Starkbier. Und wie man sich als Besucher, als Tourist die Heimat der Biere näher bringen lassen kann, darüber reden wir gleich hier in Domradio Reisen. Berauschendes Frankenland. Unter dem Oberbegriff könnte man zusammenfassen, um was es jetzt geht. Denn in diesem Jahr feiert man ja ein stolzes Jubiläum. 500 Jahre Reinheitsgebot für das Bier. Und mit Bier fühlt sich eine Region in Deutschland besonders verbunden, nämlich das Frankenland. Und das zeigt es auch gerne Besuchern, die in die Region kommen. Auf welche Weise man Bier erleben, erfahren und natürlich auch probieren kann, darüber spreche ich jetzt mit Jörg Henschel. Er ist Pressesprecher beim Tourismusverband Franken. Hallo Herr Henschel.
Hallo Frau Sekoni, grüße Sie.
Ja, vielleicht können Sie uns als erstes mal erzählen, woher kommt denn diese Biertradition im Frankenland? Sind die Franken denn selbst schon seit 500 Jahren Bierregion?
Ja, also Franken gilt ja zu Recht als Heimat der Biere, denn wir haben bei uns in Franken momentan rund 300 Brauereien und damit die weltweit größte Brauereidichte. Das heißt, wir haben natürlich viele kleine Privatbrauereien auch, die für ihren eigenen Brauereigasthof brauen und dann aber auch etwas größere, wie zum Beispiel die Kulmbacher Brauerei. Hat sich so in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrhunderten als Bierregion quasi so entwickelt.
Also ich sehe ganz viele Brauereien, wenn ich durch das Frankenland fahre. Wie sieht es auch mit Hopfen? Kann ich den auch bei Ihnen wachsen sehen?
Den können Sie auch bei uns wachsen sehen, vor allem im Spalter Hopfenland, im fränkischen Seenland. Da ist ein ganz großes Hopfenanbaugebiet. Und da gibt es seit letztem Jahr auch ein neues Museum, das nennt sich Hopfenbiergut. Und da gibt es auch einen Hopfengarten, wo man dann wirklich auch live sehen kann, wie die Pflanzen angebaut werden und erfährt auf intermediale Weise, wie so der Hopfen quasi angebaut wird.
Also dann kann ich quasi das Bier von Anfang an begleiten. Ich kann mir gucken, wie der Hopfen angebaut wird. Wahrscheinlich kann ich mir auch Bierbrauereien angucken, oder?
Genau, man kann sich Bierbrauereien angucken. Man kann auch Bierseminare bei verschiedenen Brauern mitmachen, so Eintagesseminare, und dann wirklich seine eigenen Erfahrungen mit dem Bier und dem Brauen quasi machen.
Ich habe gelesen, Sie veranstalten auch einen Bier-Krimi-Tag. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, dieses Jahr gibt es speziell eben zum Jubiläum 500 Jahre Reinheitsgebot verschiedene Festivals, angefangen von normalen Festen, die jedes Jahr stattfinden, wie die Kulmbacher Bierwoche oder das Annafest. Und dann eben, wie Sie gerade gesagt haben, das Bierkrimi-Festival im Landkreis Ansbach im romantischen Franken, wo man ein Dinner quasi hat und auf Spuren, Entdeckerspuren quasi geht und ein Krimi-Dinner dann erlebt.
Und Biersommeliers kann ich bei Ihnen auch treffen?
Biersommeliers können Sie bei uns auch treffen. Da gibt es zum Beispiel den Landgasthof Fiedler. Dort ist Frankens erste weibliche Biersommelier. Und die Frau Fiedler bietet zum Beispiel ein 4-Gänge-Menü an. Und zu jedem Gang kann man dann ein besonderes fränkisches Bier genießen. Das heißt, die Biersommelier oder der Biersommelier erklärt dann, warum dieses Bier genau zu diesem Essen passt.
Ich habe mir mal erklären lassen, beim Wein, da liegt man immer richtig, wenn man sagt, der schmeckt mineralisch im Nachklang. Wie würden Sie denn das perfekte fränkische Bier beschreiben?
Perfekte fränkische Bier, ja gut, das ist immer so eine Geschmackssache, nicht? Die einen mögen es eher etwas rauchiger, wie zum Beispiel das Bamberger Rauchbier, die anderen bevorzugen ein leichtes, ein helles Bier. Und aufgrund dieser großen Brauereidichte hat man natürlich bei uns in Franken dann auch die große Auswahl.
Das hat Jörg Kenschel, Pressesprecher von Frankentourismus, und er hat uns erzählt, was die Franken und das Bier so gemeinsam haben und was sie auch gerne an Besucher weitergeben. Ich danke Ihnen sehr dafür.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.
In schönster Landschaft am Main, am Rande des Spessarts, da liegt das Kloster Triefenstein. Eine große barocke Klosteranlage, in der Gäste herzlich willkommen sind. Mit den Mönchen, die im Kloster leben, hat es aber etwas Besonderes auf sich. Das ist eine evangelische Bruderschaft. Christoph Zehender lebt und arbeitet dort. Die Bruderschaft lebt dort erst seit 1986, aber das Kloster, das hat eine viel längere Geschichte.
Gebaut wurde das Ganze von den Augustiner Chorherren schon vor über 900 Jahren und die lebten da auch Jahrhunderte drin. Aber nach der Säkularisation stand das Ding zum Teil leer, zum Teil wurde es mal von einem Fürsten verwendet, dann war die Bundeswehr drin mit einem Depot. Also es war eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte und entsprechend verwahrlost war das Kloster bis vor 25 Jahren. Da haben es dann die Christusträger gekauft und das ist nun tatsächlich eine ungewöhnliche Organisation. Das ist eine evangelische Bruderschaft, die nach den alten Mönchsregeln lebt, zölibatär, keusch, gehorsam, arm. Und die hat dann das alte Kloster 5 Jahre lang renoviert und zu einem Tagungs- und Einkehrzentrum gemacht. Und jetzt leben dort eben evangelische Mönche. Sie nennen sich Brüder, aber tun nichts anderes, als wie Mönche zu leben.
Und welche Unterschiede gibt es zu den katholischen Mönchen? Beziehungsweise gibt es den Unterschied überhaupt oder ist das eine sehr ähnliche Lebensform?
Es ist sehr ähnlich. Also es gelten die gleichen Regeln. Es gibt Tageszeitengebete. Morgens um 6 ist das erste. Um 18 Uhr gibt es eins. Beide so, dass auch Gäste, die jetzt für stille Tage zum Beispiel da sind, da teilnehmen können. Und auch sonst ist es dieser Rhythmus, den man ja von vielen Klöstern kennt, von Arbeit und Gebet, der das Leben der evangelischen Brüder auszeichnet. Es ist ganz interessant, in der Geschichte kamen sie gar nicht von den klösterlichen Regeln her, sondern sie wollten sich erstmal als junge Leute engagieren, wollten in Entwicklungsländern helfen, wollten sich für die Armen einsetzen. Und im Lauf der Gemeinschaftsgeschichte gewissermaßen haben sie dann entdeckt, dazu brauchen wir auch ein festes Korsett, eine Hilfe. Und dann haben sie die Mönchsregeln entdeckt und sich da ganz stark orientiert. In der Gegend von Triefenstein sind auch Klöster wie beispielsweise Münster-Schwarzach oder das Kloster in Neustadt. Und da hat man über eine enge Freundschaft zu diesen Klöstern viel gelernt und das dann auch umgesetzt auf unsere evangelische Weise, die aber ganz stark geprägt ist von den katholischen Orden.
Im Mittelpunkt von Kloster Triefenstein steht ja der Gästebetrieb. Welche Möglichkeiten haben denn die Besucher?
Wir haben eigentlich immer Besuch. Es gibt einige wenige Zeiten im Jahr, wo wir nur als Hausmannschaft oder gar nur die Brüder und wenige Mitarbeiter rundherum da sind. Wir haben Besuch viel von Freizeitgruppen aus Kirchengemeinden, die als ganze Gruppe zu uns kommen. Wir bieten eine Reihe von Seminaren an im Laufe des Jahres zu unterschiedlichen Themen für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen. Und dann, was immer mehr wächst, sind die stillen Gäste, wie wir es nennen. Also das heißt nicht, dass die den Mund halten müssen, wenn sie zu uns kommen, sondern das sind Gäste, die stille Tage machen, die sich zurückziehen, die kein Exerzitienprogramm bei uns erleben. Das bieten wir so nicht an. Da gibt es andere Profis, die das wunderbar machen. Wir bieten ihnen diesen Rahmen an. Und viel Freiheit innerhalb dieses Rahmens, entweder einen halben Tag bei uns mitzuarbeiten oder aber ganz die Zeit für sich zu verbringen, aber diesen gegliederten Tag mitzuerleben. Zum Teil so, dass wir die Gäste seelsorglich begleiten, wenn sie das möchten. Zum Teil so, dass wir auch gar nicht wissen, was sie den ganzen Tag machen. Aber wir hören immer wieder, dass die Ruhe des Ortes, dass der Geist des Ortes, die Atmosphäre des Ortes, dass die Art und Weise, wie gebetet und gelebt wird, den Menschen gut tut. Und das ist faszinierend, dass da ganz unterschiedliche kommen, um Kloster auf Zeit für einen Tag, für 3 Tage, für 14 Tage oder für ein halbes Jahr ganz bewusst zu erleben.
Jetzt kommen die Leute ja nicht auf Rezept oder werden geschickt, sie kommen von selbst und es kommen immer mehr. Was ist denn an Ihrem Kloster oder an Klöstern überhaupt so anziehend?
Ich habe keine einfache Erklärung. Ich ahne, es liegt daran, dass wir sozusagen das Gegenmodell sind zu der Gesellschaft, die immer schneller, immer hektischer, immer mobiler, immer wilder wird, immer plakativer, immer oberflächlicher. All das ist im Kloster nicht der Fall. Natürlich sind wir auch Teil der Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass wir eine andere Luft atmen würden oder dass bei uns die Uhren anders gehen. Aber dieses Kontemplative, dieses Ruhige, dieses Konzentrierte, das hat schon was äußerst Attraktives. Ich glaube, es ist aber auch die Möglichkeit, dass Menschen spüren und ahnen, ich erlebe in meinem Umfeld Gott nicht. Ich habe nichts mit, ich habe keine Antennen. Ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll. Und dass es eine tiefe Sehnsucht danach ist, ihm wieder zu begegnen oder zum ersten Mal zu begegnen. Und da geht man lieber ins Kloster als zu irgendwelchen obskuren Angeboten, die sich lautstark anpreisen in medienvielfacher Form. Vielleicht ist das auch so ein Grundvertrauen dieser Art von geistlichem Leben gegenüber.
Christoph Zehnder lebt und arbeitet im Kloster Triefenstein am Main, nicht weit von Würzburg im Frankenland. Da sind wir heute in Domradio Reisen unterwegs. Und dort im Kloster Triefenstein, da sind die Brüder der Christusträger zu Hause und heißen Gäste willkommen. Rund 90 Besucher können sie beherbergen. Ja, und das war's auch schon wieder heute mit unserer Domradio-Reise ins Frankenland. Und in der nächsten Woche, da zieht es uns dahin, wo jetzt in diesen Juninächten nachts die Sonne scheint. In den Norden, nach Schweden, nach Island, nach Norwegen. Für heute sage ich danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.